Epheser 2, 11 bis 22. Deshalb denkt daran, dass ihr, einst aus den Nationen dem Fleisch nach Unbeschnitte genannt, von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch mit Händen geschieht, zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremdlinge hinsichtlich der Bündnisse der Verheißung. Und ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber, in Christus Jesus, seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Denn er ist unser Friede. Er hat aus beiden eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft, in seinem Fleisch abgebrochen. Er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt, um die zwei Frieden stiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen, durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Und er kam und hat Frieden verkündigt, euch, den Fernen, und Frieden, den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide durch einen Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn, und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist.
Ja, danke dir fürs Vorlesen. Er hat sich gestern am Abend selbst angeboten, das zu lesen. Und es ist eine Freude für mich, dass er das auch machen möchte. Das heißt, dass er irgendwie sich beteiligen möchte am Gottesdienst und etwas dazu beitragen kann. Wenn ihr an einem Nachmittag Zeit habt, ob es der Samstagnachmittag ist oder ein anderer Tag ist und ein paar Stunden nichts zu tun ist, neigt ihr dann eher dazu, in die Vergangenheit zurückzublicken, vielleicht Facebook-Einträge durchzuschauen, irgendwelche alten Bilder, Fotoalben hervorzuholen und einfach an alte Zeiten zu denken, einfach zurückzublicken? Würdet ihr einen freien Nachmittag dafür verwenden? Oder neigt ihr eher dazu, in die Zukunft zu schauen, um den nächsten Urlaub zu planen oder etwas Neues in der Wohnung zu verändern und so weiter, oder vielleicht einen 5-Jahres-Plan zu machen für Finanzen und was auch immer? Die Neigung hat sicher auch ein wenig mit dem zu tun, was Gott in uns hineingelegt hat. Ich möchte nicht sagen, dass es schlecht ist, weder das eine noch das andere. Jedoch möchte Paulus im heutigen Text aus dem Epheserbrief, Kapitel 2, 11 bis 22 eben, möchte er, dass wir kurz anhalten, um zurückzublicken, dass wir ein wenig zurückschauen, dass wir uns erinnern, wie wir einmal waren, dass wir uns zurückerinnern und an Gutes, an Schlechtes denken, an Sünde, an Vergebung. Und ich denke, dass es wichtig ist, dass wir nicht in der Vergangenheit bleiben, sondern dass wir die Vergangenheit dazu benutzen, um ein besseres Leben jetzt und heute zu führen, in der Gegenwart. Aber auch, dass wir in die Zukunft schauen, dass es Einfluss hat darauf, wie wir Gott sehen. Und dass wir einfach schauen, was Gott für uns vorbereitet hat. Doch zunächst wollen wir damit beginnen, in die Vergangenheit zu schauen. Und uns erinnern, wer wir waren. Und das ist dann gleich mein erster Punkt. Was wir ohne Christus waren, sind die Verse 11 und 12 aus dem heutigen Text. Und Paulus schreibt gleich zu Beginn: Deshalb denkt daran, dass ihr einst aus den Nationen dem Fleisch nach Unbeschnittene genannt wurdet. Für uns heute in der europäischen Kultur hat das wahrscheinlich keine Bedeutung mehr. Oder wurdet ihr schon mal als Unbeschnittene beschimpft? Ihr unbeschnittenen Philister, das bedeutet heutzutage ja fast nichts mehr, oder? Keiner denkt daran, was es überhaupt bedeutet hat damals. Und deswegen möchte ich die Aufmerksamkeit darauf legen, was es damals im ersten Jahrhundert, als Paulus diesen Brief geschrieben hat, bedeutet hat. Damals war das nämlich eine rassistische Beleidigung, unbeschnitten genannt zu werden. Alle Kinder Abrahams und somit auch alle jüdischen Kinder müssen am 8. Lebenstag beschnitten werden, im Fleisch ihrer Vorhaut. Und darüber lesen wir das erste Mal im 1. Mose, Kapitel 17. Und die Beschneidung soll den Juden als Zeichen dienen, dass sie einen Bund mit Gott haben. Es soll sie daran erinnern, dass sie anders sind als andere Völker, dass sie zu Gottes Volk gehören, zu Gott gehören. Somit ist es etwas Besonderes für sie. Es soll sie daran erinnern, dass sie abgesondert sind von der Welt. Doch bei diesem Zeichen gibt es zwei Extreme, die wir da ableiten können. Und zwar haben wir da einmal das Extrem der Überbetonung oder Überheblichkeit, die dann daraus entstehen kann. Und das Extrem der Unterbetonung oder der Bedeutungslosigkeit. Und beim Extrem der Überbetonung, da denkt man einfach, dass man besser ist als alle anderen. Weil man, in dem Fall bei den Juden, weil man beschnitten ist, weil man einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen ist oder geboren ist, weil man gläubig ist, man denkt dann, man ist besser als alle anderen. Und die Juden damals haben auch gedacht, dass sie besser als andere sind. Und sie dachten das, weil sie eben dieses Zeichen hatten, der Beschneidung in ihrem Körper, in ihrer Vorhaut. Wenn jemand in einem jüdischen Haushalt, in einem Haus geboren wurde, dann galt der als besser, als gesegnet. Sie hatten die Offenbarung Gottes, sie hatten den Bund, sie hatten Verheißungen dadurch, dass irgendwann einmal der Messias kommen wird und sie zusammen mit ihm in einem Königreich regieren werden. Sie kamen sich eben als besser vor als die anderen, als die Heiden, als die anderen Völker. Die anderen hatten das nicht. Sie hatten das Zeichen der Beschneidung nicht. Sie hatten den Bund mit Gott nicht. Eigentlich hatten sie nichts, auch keine Hoffnung für die Zukunft. Und genau so waren wir auch. Wir hatten auch keine Hoffnung für die Zukunft. Und wenn wir das auf heute anwenden, dann gibt es vielleicht einige, die denken, dass die Kinder, die vielleicht in christlichen Elternhäusern geboren sind oder aufgewachsen sind, dass sie einfach besser sind als alle anderen. Und ganz schlimm ist die Annahme, dass man dann auch automatisch errettet ist. Dass man automatisch bekehrt ist, dass man automatisch errettet ist. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 7, Vers 14, schreibt Paulus unter anderem, dass die Kinder durch die gläubigen Eltern heilig und gesegnet sind. Das heißt, die Kinder, die gläubige Eltern haben, sind heilig. Doch was bedeutet das? Wenn wir im Alten Testament zurückschauen, dann finden wir dieses Wort heilig sehr oft. Und es wird uns dort eigentlich sehr gut erklärt. Und es bedeutet eben, dass jemand oder etwas von der Welt abgesondert ist. Das heißt, Gott geweiht ist. Beispielsweise hat man im Tempel Gefäße verwendet, die Gott geweiht waren, die abgesondert waren. Genau nur dafür, dass sie im Tempel verwendet werden sollten. Solche Gefäße. Niemand konnte so ein Gefäß mit nach Hause nehmen und es einfach in der eigenen Küche verwenden. Das ging nicht. Und ähnlich ist es bei den Kindern, die in christlichen Elternhäusern aufwachsen. Sie sind heilig in der Hinsicht, dass sie von der Welt abgesondert sind. Aber in welchem Sinne? Genau. Nämlich, dass sie einfach von den schlechten Dingen, von den sündigen Leben abgesondert sind. Die Eltern fluchen nicht, sie lügen nicht und sie führen kein skandalöses Leben. Das bedeutet aber nicht, dass sie automatisch errettet sind. Und auch die jüdischen Kinder waren auch nicht natürlich von Geburt an errettet. Sie hatten gewisse Vorteile, so wie auch die christlichen Kinder, die Kinder, die in einem christlichen Haushalt geboren sind, Vorteile haben, aber sie waren nicht automatisch errettet. Also wenn die Eltern gläubig sind, heißt das noch lange nicht, dass die Kinder auch automatisch errettet sind. Und das ist eben das erste Extrem, dass man denkt, man ist besser als die anderen, weil man in einem christlichen Haus aufgewachsen ist. Man kann es auch allgemein sagen, weil man eben jetzt gläubig ist, dann ist man besser als alle anderen. Es ist diese Überbetonung. Und das kann zu Überheblichkeit führen, zu Stolz und so weiter. Und das kann dazu führen, dass man auf die anderen dann herablassend blickt, so wie das doch auch die Juden gemacht haben und auch wirklich getan haben. Sie haben herablassend auf die Völker, auf die Heiden gesehen. Und wir sollten darauf passen, dass wir den anderen nicht herablassend begegnen. Auch nicht den Menschen, die in Sünde gefallen sind. Das andere Extrem eben der Überbetonung, der Unterbetonung, also der Bedeutungslosigkeit, ist einfach, dass man denkt, dass es bedeutungslos ist, woran man glaubt, ob man getauft ist oder nicht, ob man zu einer Gemeinde gehört. Und bei den Juden, ob sie beschnitten sind oder nicht, ist es ja egal, ist ja bedeutungslos. Wenn ja sowieso jeder sozusagen persönlich Gott begegnen und Christus begegnen muss, dann bietet das überhaupt keine Vorteile eigentlich, oder? Wenn man in einem christlichen Haushalt geboren ist, eigentlich nicht. Doch ich habe vorhin erwähnt, dass es doch gewisse Segnungen gibt. Man ist abgesondert von den Einflüssen der Welt, aber von klein auf hören solche Kinder Wahrheiten über Gott. Die Kinder hören die Gebete der Eltern. Sie singen, loben Gott, also im Lobpreis. Und hören auch die Predigten. Es ist doch vorteilhaft, in einem christlichen Elternhaus aufzuwachsen. Und es ist vorteilhaft, gläubig zu sein. Natürlich. Wir sollten aber nichts über- oder unterbetonen. Das wollte ich nur damit sagen. Also diese Extreme sollten wir vermeiden. Und dass die Juden eben die Heiden als Unbeschnittene bezeichneten, das zeigte nämlich ihre Überheblichkeit. Sie fühlten sich als die Besseren, sie sahen sich als die Besseren an. Und an dieser Stelle möchte ich den Fokus nochmal auf das Bundeszeichen legen und eine Parallele zur Taufe heute ziehen. Und hierbei gibt es natürlich auch diese zwei Extremen. Das eine, also der Überbetonung, zu denken, dass die Taufe alles ist. Und das andere ist eben die Unterbetonung, zu denken, dass die Taufe überhaupt keine Bedeutung hat. Die Juden dachten, wenn wir beschnitten sind, dann können wir tun und lassen, was wir wollen. Ja, wir sind ja beschnitten, wir gehören zu Gott. Wir gehören zu Gottes Volk, also können wir tun und lassen, was wir wollen. Allerdings spricht Gott im 5. Mose, Kapitel 10, die Verse 16 bis 19, von einer Beschneidung des Herzens. Da steht, so beschneidet denn die Vorhaut eures Herzens und verhärtet eure Nacken nicht mehr. Denn der Herr, euer Gott, ist der Gott der Götter und der Herr der Herren, der große, mächtige und furchtbare Gott, der niemanden bevorzugt und kein Bestechungsgeschenk annimmt, der Rechtschaft der Weise und der Witwe und den Fremden liebt, sodass er ihm Brot und Kleidung gibt. Auch ihr sollt den Fremden lieben, denn Fremde seid ihr im Land Ägypten gewesen. Wir sehen, dass es Gott um das Herz geht, um die Beschneidung des Herzens. Und die Bibel meint mit dem Herzen den inneren Menschen. Ich habe das schon einmal erwähnt. Es beinhaltet die Gefühle, das Denken und das Wollen. Und da soll die Veränderung stattfinden, im Inneren. Gottes Absicht mit der Beschneidung war nicht, dass die Juden tun und lassen konnten, was sie wollten. Seine Absicht war, dass die Juden, wenn sie die Beschneidung sehen, sich Gedanken machen und sich Fragen stellen: Warum bin ich beschnitten? Was bedeutet das für mich, für mein Leben? Dass sie einfach den Bund mit Gott sehen. Dass sie verstehen, dass sie abgesondert sind von der Welt. Und dass sie sich fragen: Bin ich jetzt nur im Fleisch beschnitten oder auch im Herzen, im Inneren? Hat das eine Veränderung in meinem Leben bewirkt? Und Paulus schreibt im Römer 2,25: Auch die Beschneidung nützt dir nur etwas, wenn du nach dem Gesetz lebst. Wenn du tust, was das Gesetz verbietet, bist du in Wirklichkeit nicht mehr ein Beschnittener, sondern ein Unbeschnittener. Wenn also die Beschneidung im Inneren wichtig ist, dann wäre dann das andere Extrem zu sagen: Dann, warum muss man sich dann überhaupt noch beschneiden lassen? Dann hat ja das äußere Zeichen überhaupt keine Bedeutung. Die Wahrheit liegt einfach zwischen diesen zwei Extremen. Und bei der Taufe ist es ebenso. Die reformierte Theologie sieht die Taufe als Bundeszeichen des neuen Bundes. Im Alten Testament war die Beschneidung das Bundeszeichen des alten Bundes. Des Bundes des Volkes Israel mit Gott, der Juden mit Gott. Im neuen Bund, da ist einfach die Taufe dieses Zeichen. Und es bedeutet, auch in die Gemeinde aufgenommen zu werden. Aber die Taufe hat nur eine Bedeutung, wenn eine Veränderung im Inneren stattgefunden hat. Und das ist so wie bei einer Ehe. Und wie mit dem Ehering. Wenn man einen Ehering trägt, ohne verheiratet zu sein, dann ist das wertlos. Dann hat der Ehering keine Bedeutung. Aber wenn man verheiratet ist, dann hat der Ehering natürlich eine Bedeutung. Man lebt dann verantwortungsvoll im Hinblick auf den Ehepartner. Die Ehe macht den Ring wertvoll und bedeutungsvoll. Und so ist es bei der Taufe. Wenn die Taufe mit dem Inneren, mit der Veränderung im Inneren verbunden ist, dann hat es eine große Bedeutung. Man lebt dann verantwortungsvoll im Hinblick auf Gott, weil man jetzt zu Gott gehört. Und wenn man immer an die Taufe zurückdenkt, dann erinnern wir uns eigentlich daran, dass wir zu Gott gehören. Und ich denke, so wie sich auch die Juden Fragen stellen sollten und sich selbst fragen sollten: warum bin ich jetzt beschnitten? Ja? Und so weiter. Was hat das in meinem Leben bewirkt? Hat sich überhaupt etwas verändert? So sollten alle, die sich taufen lassen möchten, aber auch alle, die getauft sind, sich die Frage stellen: Bin ich verändert im Inneren? Hat sich da etwas ereignet? Begreife ich das alles? Wirkt sich das auf mein Leben aus? Das Problem ist einfach, dass solche Extreme der Überbetonung, der Unterbetonung, Überheblichkeit, Bedeutungslosigkeit und so weiter führen einfach zu Unfrieden und zu Kämpfen. Zu Kämpfen zwischen Nationen, das sieht man auch immer wieder beim Volk Israel und den anderen Völkern, zwischen Menschengruppen, aber auch zwischen Freunden. Denken wir, dass wir besser sind als andere? Was würde Gott antworten? Der würde sagen, wahrscheinlich nein, oder? Keiner ist besser. Alle haben gesündigt. Keiner ist gut. Keiner ist gerecht. Wir haben alle gesündigt. Und es gibt niemanden, der gut und sündlos ist. Und ich denke, diese Aussage nimmt die Selbstgerechtigkeit weg. Die Selbstgerechtigkeit zu sagen: Ich bin besser als der andere. Weil ich gläubig bin, weil ich in einem christlichen Haus aufgewachsen bin. Ich bin besser als der, der in Sünde gefallen ist. Nein, wir sind alle Sünder. Zumindest gewesen. Das waren wir. Wir leben jetzt nicht mehr in der Sünde. Nur der Glaube an Jesus macht uns gerecht. Und deswegen brauchen wir alle Jesus. Der Jude braucht Jesus, der Heide braucht Jesus. Egal, ob du aus Österreich, aus Rumänien, aus Ungarn, aus Afrika, woher du auch kommen magst. Wir alle brauchen Jesus. Und das sollte uns demütig machen und die Menschen lieben, die Menschen um uns herum. Und nicht denken, dass wir besser sind. Also Paulus zeigt uns hier in den ersten zwei Versen, was wir waren. Wir waren ausgeschlossen. Wir waren ohne Rechte. Wir waren ohne Hoffnung für die Zukunft. Doch der verheißene Messias, Jesus, ist nicht gekommen, nur um die Juden zu retten, sondern auch um die Heiden zu retten, also um uns auch zu retten. Und was hat er genau getan? Das führt mich zu meinem zweiten Punkt, was Christus für uns getan hat. Und Paulus beschreibt das in den Versen 13 bis 18 aus Epheser Kapitel 2. Und da schreibt er, dass diejenigen, die fern waren, in Christus nahe geworden sind. Also er hat eigentlich aus Heiden und Juden eins gemacht. Er hat sie zusammengebracht. Diejenigen, die unbeschnitten waren, hat er mit denjenigen, die beschnitten waren, zusammengeführt. Er hat die Feindschaft zwischen ihnen beseitigt. Das, was die Juden vor den Heiden trennte, war das Gesetz. Genau dieses Gesetz hat Jesus weggenommen. Ein Jude rühmte sich damit, dass er das Gesetz hat. Dazu zählten die Zeremonien und Reinheitsgesetze. Und im Tempel mit seinen Vorhöfen, da war eine Mauer. Und diese trennte die Heiden von den Juden. Sie durften dort nicht hinein. Überall waren Schilder aufgehängt, dass ihnen verboten, hineinzugehen. Drinnen wurden die Opfer gebracht und so weiter. Die Heiden durften da nicht rein. Sie konnten da nicht rein. Weil die Juden eben sich als besonders ansahen, weil sie das Gesetz hatten. Sie waren ja die Besseren. Doch Gott hat auch ein Gesetz in allen Menschen gelegt. Nicht nur den Juden gegeben. In jeden Einzelnen von uns. In jeden Menschen. In jedem Lebewesen. Beispielsweise haben wir das Gefühl von Eigentum. Jeder weiß, dass man nicht einfach zu einem anderen gehen kann und ihm irgendetwas wegnehmen kann oder irgendwas kaputt machen kann. Niemand kann zu mir einfach herkommen und mir etwas, was mir gehört, kaputt machen oder wegnehmen. Ja, das ist dieses Gefühl, dieser Instinkt, wenn man es so nennen kann, in uns drinnen. Das ist eigentlich so eine Vorschrift, so ein Gesetz, das Gott eigentlich in jeden gelegt hat. Das Problem ist aber, dass Menschen doch immer wieder solche Vorschriften übertreten. Und das Gesetz damit übertreten. Niemand könnte, glaube ich, einen Tag das Gesetz halten und sagen, ich halte jetzt einen Tag das Gesetz zu 100% und kann dadurch meine Errettung gewinnen. Und werde bei Gott jetzt da begünstigt oder favorisiert und so weiter. Das schafft niemand. In Römer 2, die Verse 12 bis 16, schreibt Paulus, und ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung, wenn die, die das Gesetz Gottes nicht kennen, sündigen, werden sie wegen ihrer Sünde verloren gehen, ohne dass das Gesetz dabei eine Rolle spielt. Und wenn die sündigen, die das Gesetz Gottes kennen, werden sie aufgrund dieses Gesetzes verurteilt werden. Denn vor Gott sind nicht die gerecht, die hören, was das Gesetz sagt. Für gerecht erklären wird Gott vielmehr die, die tun, was das Gesetz sagt. Wenn nun Menschen, die nicht zum jüdischen Volk gehören und mit dem Gesetz Gottes daher nicht in Berührung gekommen sind, von sich aus so handeln, wie es das Gesetz fordert, dann ist dieses Gesetz auch wenn sie es nicht kennen, offensichtlich ein Teil von ihnen selbst. Ihr Verhalten beweist, dass das, was das Gesetz fordert, ihnen ins Herz geschrieben ist. Das zeigt sich auch im Urteil ihres Gewissens und am Widerstreit von Anklagen und Rechtfertigungen in ihren Gedanken. Das Gesetz Gottes ist in uns drinnen, schon immer gewesen. Und so ist es eigentlich eine enorme Last, nicht nur für die Juden, sondern auch für die Heiden und somit auch für uns. Alle Übertretungen werden irgendwo aufgezeichnet und aufgeschrieben. Egal, ob du jetzt das Auto oder die Frau deines Nächsten begehrt hast, es wird aufgeschrieben. Ob du geflucht hast, weil du dich irgendwie versehentlich am Zeh verletzt hast, wird aufgeschrieben. Ob du aus deinem Körper, deinem Auto, deinem Haus, deiner Frau, deinen Kindern, dem Essen einen Götzen machst und sozusagen diesen anbetest, wird aufgeschrieben. Und das Gesetz kommt dann, zeigt dir alle Übertretungen und verurteilt dich zu Tode. Doch als Jesus gekommen ist, hat er alle Übertretungen auf sich genommen. Er hat die Strafe dafür auf sich genommen und er hat dafür bezahlt. Das heißt, er hat uns ein gutes Leumundzeugnis ausgestellt. Somit verurteilt uns das Gesetz nicht mehr. Und somit kann uns niemand mehr verurteilen. Jesus hat uns mit Gott versöhnt. Er hat uns Frieden gebracht, dadurch, dass er das Gesetz ihm weggenommen hat. Und so wie es in Vers 15 steht, das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt. Niemand kann uns mehr anklagen dadurch. Die Juden können nicht die Heiden anklagen. Das geht jetzt nicht mehr. Und wir uns gegenseitig dann auch nicht mehr. Das Gesetz nämlich, das die Heiden von den Juden trennte, hat Jesus beseitigt. Er hat es erfüllt und für uns bezahlt. Er hat diese Feindschaft getötet. In diesem Text geht es wirklich sehr stark um Einheit, um Gemeinschaft, um Frieden. Warum werden Menschen zu Feinden? Und sogar auch in Gemeinden, weil sie das Gesetz kennen. Das trennt uns voneinander. Dass wir uns einfach gegenseitig anklagen. Dass Menschen sich gegenseitig anklagen. Wir wissen ganz genau, wer wann, vielleicht sogar noch die Zeit, die Uhrzeit, wann was gemacht hat. Wir haben vielleicht ein schwarzes Büchlein, wo das da reingeschrieben wird. Es gibt einige, die dann das hervorholen und sagen, weißt du noch damals? Doch Jesus ist gekommen, um alle unsere Übertretungen wegzunehmen. Wir können uns nicht mehr anklagen, weil dann haben wir die Vergebung Gottes durch Jesus nicht begriffen. Dann verneinen wir eigentlich Jesu Werk. Denn genau das hat er gemacht. Er ist gekommen und hat uns das Gesetz aus der Hand genommen, damit wir uns nicht mehr anklagen können. Und er hat dadurch Frieden gebracht. Das bedeutet aber nicht, dass wir uns gegenseitig nicht mehr ermahnen sollen und ermutigen sollen. Wir machen immer noch Fehler, leben aber nicht in der Sünde. Dadurch sollen wir uns gegenseitig ermahnen, uns gegenseitig helfen, wieder auf den rechten Weg zu kommen. Und darüber schreibt Paulus in Epheser Kapitel 4 und in dieser Predigtreihe werden wir noch zu dieser Stelle kommen und genauer darüber reden und mehr darüber hören. Aber ich möchte nur die ersten drei Verse lesen. Da sagt Paulus, ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren, durch das Band des Friedens. In der Gemeinde sind wir ein Leib Christi. Wir sind eins gemacht worden durch Jesus. Wir sind nicht mehr getrennt. Und sollen uns einander helfen, einander tragen. Und das führt mich eben zum letzten Punkt. Was wir in Christus geworden sind. Das erklärt Paulus in den Versen 19 bis 22. Wir haben gesehen, wer wir waren. Wir haben gesehen, was Jesus getan hat. Durch was sind wir geworden? Er hat das bereits erwähnt, Paulus, dass wir eins gemacht worden sind in einer Gemeinde. Er verwendet hier eine bildhafte Sprache, um zu erklären, dass wir in Christus zu Volk Gottes gehören, zu seiner Gemeinde gehören. Es geht um die Gemeinde. Doch gleichzeitig deutet Paulus an, was es bedeutet, zur Gemeinde zu gehören, zum Volk Gottes zu gehören. Und er beginnt damit im Vers 19, wo er dann schreibt, so seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Und Paulus verwendet in den letzten Versen drei Bilder, um uns die Gemeinde zu erklären, um uns die Gemeinde zu zeigen. Im Vers 19 finden wir die ersten zwei. Und da haben wir als erstes die Gemeinde als internationales Königreich. Wenn man fremd in einem Land ist oder auch in einem Ort, dann weiß man nicht, wie die Menschen dort sind, man weiß nicht, wie die Kultur dort ist, wie das Gesetz ist, wie die Rechte sind, welche Rechte man hat oder auch nicht. Und wenn jemand zum ersten Mal in die Gemeinde kommt, dann weiß er auch nicht, wie die Menschen sind, was hier vor sich geht, wie die Kultur ist in dieser Gemeinde. Er weiß nicht, wie er sich verhalten soll. Darum beobachtet er. Die Person setzt sich wahrscheinlich rein, beobachtet alles, schaut sich das an. Weil er das alles nicht kennt, kann auch letztendlich beurteilen. Der sieht den Lobpreis, was gut oder schlecht, der sieht die Gottesdienstleitung, der sieht die Predigt, der sieht die Menschen, redet vielleicht noch mit ihnen. Man kann ein Urteil abgeben, gut oder schlecht. Nun gibt es aber auch Menschen, die getauft sind und eigentlich zur Gemeinde gehören, weil sie aufgenommen worden sind, die sich aber genauso wie Fremde verhalten. Sie bringen sich nicht ein, sie wissen nicht, was im Gemeindeleben vor sich geht. Sie arbeiten nicht mit, sie dienen nicht, beobachten alles und bewerten alles. Solche Menschen gibt es. Doch Paulus sagt, dass wir nun nicht mehr Fremde sind, sondern Mitbürger der Heiligen. Wir sind nun von der Welt abgesondert, gehören zum Volk Gottes. Und unsere Identität ist stark mit unserer Staatsbürgerschaft im Himmel verbunden. Wir sind neue Staatsbürger im Königreich Gottes. Und wir sind jetzt nicht mehr Österreicher, wir sind nicht mehr Rumäne, wir sind nicht mehr Ungar, Afrikaner oder was auch immer. Wir sind jetzt alle eins gemacht worden. Wir sind die Gemeinde als internationales Königreich. Und Paulus verwendet hier noch ein weiteres Bild. Und zwar, wir sind nicht nur Mitbürger, sondern auch Gottes Hausgenossen. Und das deutet auf die Gemeinde als Familie hin. Und wie ist es in einer Familie? Jeder achtet auf den anderen, oder? Da ist eine Beziehung da. Und jeder, der in einer Familie ist, der muss auch mitarbeiten, der arbeitet auch mit. Sie helfen sich gegenseitig. Sie arbeiten mit, damit es allen gut geht. Und in einer Familie soll sich auch niemand ausgeschlossen fühlen. Jeder darf mithelfen, jeder darf mittun. Natürlich können die kleinen Kinder nicht dieselben Dinge übernehmen, die die älteren Geschwister vielleicht machen. Aber jeder hat einen gewissen Verantwortungsbereich und ist verantwortlich für etwas. Und so ist es auch in der Gemeinde. Jeder hat seinen Verantwortungsbereich. Egal, ob man frisch dazu gekommen ist, neu aufgenommen worden ist, sozusagen als Kind oder noch in den Kinderschuhen steckt oder schon etwas älter ist, reifer ist. Jeder hat seinen Verantwortungsbereich. Je reifer man wird, desto mehr weiß man und desto mehr Verantwortung hat man dann auch, natürlich. Das ist ganz normal. Wie ist es eigentlich, wenn in einer Familie einer arbeitet und alle anderen zuschauen? Sie tun einfach nichts und erwarten einfach nur bedient zu werden. Da passt dann etwas nicht. Und so ist es auch in der Gemeinde. Es besteht nämlich die Gefahr für die einen der Bequemlichkeit und für die anderen der Überarbeitung und Frust. Das soll in der Gemeinde Gottes nicht sein. Jeder kann sich beteiligen. Jeder hat Verantwortung, die er übernehmen kann. Und diese zwei Bilder zeigen uns, dass wir uns aber freuen können. Wir gehören, wie gesagt, zu Gott, zu seiner Familie, zum Volk Gottes. Sollen aber verantwortungsvoll darin leben. Und Paulus zeigt uns hier noch ein drittes Bild. In den Versen 20 bis 22. Und er verwendet hier das Bild eines Bauwerks oder eines Tempels. Die Gemeinde als Tempel Gottes. Die Gemeinde ist auf der Lehre der Apostel und den Propheten aufgebaut. Das heißt eigentlich der ganzen Bibel. Die Propheten im Alten Testament, die Apostel im Neuen Testament. Also alles, was Gott gesagt hat, letztendlich auf dem Wort Gottes. Und Christus ist der Eckstein, schreibt Paulus hier. Immer wenn man über Eckstein redet, dann stellen sich da Menschen Unterschiedliches vor. Aber bei einem Bau früher, bei einem auszuführenden Bau, da hat man einen Hauptstein, einen Stein in einem Eck gelegt, in eine Hauptecke gelegt, der die Linienführung ergab. Und alle Steine, die daran angebaut wurden und so weiter, die gingen dann auch in dieselbe Richtung. Ja, damit das Gebäude schön wird, gerade wird, dass es gut wird. Und dieser Eckstein ist Jesus. Und Paulus sagt in 1. Korinther 3, Vers 10, nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf. Jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. So sagt Paulus, dass er das Bauwerk angefangen hat. Und dabei gibt aber Jesus als Eckstein die Richtung vor. Wir sind die Steine. Wenn wir uns an Jesus halten und er die Richtung vorgibt, dann wächst der Tempel auch richtig, so wie es sein sollte. Da wird der Tempel zu einer Behausung Gottes, zum Tempel Gottes. Dann ist Gottes Herrlichkeit hier mitten unter uns. So wie es Paulus das hier auch hier nennt, durch den Heiligen Geist. Der Tempel kann aber nur richtig wachsen, wenn wir alle wachsen. Es geht um Wachstum, um Reifen. Aber wachsen und reifen nach der Vorgabe Jesu. Er ist ja Eckstein. Deswegen sollten wir uns an das Wort Gottes halten. Jesus hat uns zu einem Tempel gemacht, in dem Gott wohnen kann und in dem seine Herrlichkeit sichtbar werden kann. Abschließend möchte ich kurz zusammenfassen. Wir waren früher ausgeschlossen, ohne Rechte, ohne Hoffnung auf Errettung. Doch Jesus hat uns errettet. Alle, die Juden und die Heiden. Er hat für unsere Übertretungen bezahlt und uns mit Gott versöhnt, er hat Frieden gebracht mit Gott, aber auch Frieden untereinander, weil er uns das Gesetz aus der Hand genommen hat, damit wir uns gegenseitig nicht mehr anklagen. Aber wir sollen uns gegenseitig ermutigen, denn wir gehören ja zum Volk Gottes und haben gewisse Verantwortungen, aber wir sind auch eine Familie. Und wir sollen uns gegenseitig tragen, ermahnen, ermutigen. Er hat uns in einer Gemeinde vereint. Und wir sollen gemeinsam zu einem Tempel Gottes werden. sodass Gott hier wohnen kann. Und dass mit seiner Herrlichkeit hier sichtbar wird. Wenn dann die Menschen von außen reinkommen, dass sie auch diese Herrlichkeit bemerken. Darum lasst uns als Gemeinde verantwortungsvoll leben.